Hi. Ich habe heute einen Gast hier. Die wird so oft erwähnt in meinem Podcast, ich glaube, ich könnte eigentlich ein Trinkspiel draus machen. Die Frau Dr. Tina Bräutigam, heute nenne ich sie das erste Mal beim Namen, meine Ärztin, von der ich immer rede, die ist heute zu Gast hier.
Ja, danke, liebe Laura, für die Einladung.
Ich bin total aufgeregt.
Nicht nur du.
Wie war es, wenn Sie sich einfach mal vorstellen?
Ja, also wie die Laura schon gesagt hat, mein Name ist Tina Bräutigam. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin in Linz, habe eine Praxis mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin und Psychosomatik und Essstörungen und habe lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet, dann parallel und jetzt eigentlich nur mehr in der Ordination. Und habe das Glück gehabt, die Laura kennenzulernen. Ja, schon lang her eigentlich. Siehst du, ich wollte eigentlich nur mal nachschauen, wie lang eigentlich. Weißt das du auswendig?
8 Jahre,
aber eigentlich.
Ja. Dezember 2014.
Wirklich, unglaublich, ja. Und deswegen das Glück gehabt, wie vielleicht bei anderen Patientinnen auch, sie einfach über einen langen Zeitraum begleiten zu können in unterschiedlichen Intensitäten und doch auch eine total schöne Entwicklung zu sehen, nämlich wirklich doch von einem, sag jetzt einmal, von einem jungen Mädel, ja, zu einer erwachsenen Frau mit allen Höhen und Tiefen, die ja für uns alle, also die wir ja alle durchleben. Ja. Mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger intensiv. Und es ist einfach total schön, nicht nur bei dir, auch bei anderen einfach zu sehen, dass trotz Krisen und trotz schwieriger Phasen du so viel Kraft hast und so viel Ideen hast und so dran geblieben bist, dein Leben sozusagen zu leben und dir zu überlegen, was da wichtig ist und was dein Leben beinhalten soll. Und das ist einfach ja total toll.
Ja, genau. Und das habe ich Ihnen schon erzählt. Ich werde Sie jetzt sozusagen der Schweigepflicht entbinden. Einfach, dass Sie auch, wenn Sie da Beispiele haben, was mit mir war, das dürfen Sie gerne erzählen. Und ich möchte das einfach so nur mal offiziell sagen, wenn nicht das dann irgendwie heißt, so, die erzählt einfach. Also ja. Eben, das ist alles mit meiner Erlaubnis.
Okay, gut.
Genau, wollte ich auch noch so dazu
erzählen. Ja, danke, wunderbar, ja.
Und wie sind Sie eigentlich auf den Bereich gekommen?
Ich komme eigentlich von der anderen Seite. Ich habe während meines Studiums in Wien, habe ich gegen Ende des Studiums schon intensiv an der Kinderklinik mitgearbeitet, in der Stoffwechselambulanz, also eigentlich eher bei Familien mit Dyslipoproteinämien, also sprich Familien, die erhöhte Blutfettwerte, so Cholesterin und so weiter haben und alle damit verbundenen Erkrankungen, ja, die man eben dann auch schon bei Kindern festgestellt hat. Das heißt, es waren natürlich auch viele Übergewichtige dabei, also eigentlich komme ich eher sogar von der anderen Richtung und habe dann aber schon während meines Turnus immer wieder eben mit vorwiegend Mädchen, aber doch auch Burschen zu tun gehabt, die eben untergewichtig waren, die auffälliges Essverhalten gehabt haben, die schon diagnostiziert eine Essstörung gehabt haben. Und das, das hat mich eigentlich dann immer fasziniert und habe dann neben meiner Ernährungsmedizin-Ausbildung, die ich schon während dem Turnus dann begonnen habe, und habe ich dann eine Zusatzausbildung gemacht, die damals von der Uni Innsbruck, also so ein Postgraduate-Curriculum für die Diagnose und Therapie von Essstörungen. Ja. Und eigentlich bin ich so da ein bisschen hineingerutscht. Ja. Und ich habe immer sehr, sehr gerne, ich wollte ursprünglich eigentlich, war immer das Thema, wenn ich ein Fach mache, Kinder- und Jugendheilkunde, weil ich einfach sehr gern mit Kindern und Jugendlichen arbeite, weil ich einfach das Gefühl habe, da ist so viel Potenzial oft da und die, die Jugendlichen und Kinder selber sehen es gar nicht so, weil die so mit sich natürlich beschäftigt sind und mit der Entwicklung und so unsicher in vielen Dingen. Und ich finde das einfach ein total schönes Arbeiten.
Ja, also sie haben nie selbst an einer Essstörung gelitten oder sind insofern auf das Thema gekommen, weil sie im näheren Umfeld da wen Betroffenen gehabt haben?
Nein, Gott sei Dank habe ich weder ich an einer Essstörung gelitten, noch habe ich im engsten Familien- oder Freundeskreis haben wir eigentlich auch niemanden gehabt. Ich habe schon im erweiterten Bekanntenkreis, hat es schon welche gegeben in meiner Jugend, ja. Aber so wirklich unmittelbar betroffen war ich Gott sei Dank nie.
Mhm. Ja. Okay. Wie schaffen Sie es dann, dass Sie nach wie vor normal essen, wenn Sie sich ständig mit Patienten mit Essstörungen auseinandersetzen oder eben ständig an ernährungsmedizinischen Dingen arbeiten?
Ich glaube, dass man, wenn man sich mit was viel beschäftigt, irgendwann, gerade wenn man dann am Abend nach Hause kommt, eigentlich dieses Thema nicht mehr hören will und sich eigentlich damit nicht mehr auseinandersetzen will. Und ich bin, glaube ich, grundsätzlich jemand, der gern genießt, nicht nur was das Essen betrifft, sondern schon auch andere Dinge. Ich bin schon jemand, der sich viel Gedanken macht und deswegen verstehe ich auch oft, wenn Patienten erzählen, habe ich Ängste und da habe ich Sorgen. Ja, also das ist mir jetzt nicht fremd. Ja. Aber ich glaube, dass ich einfach sehr gerne genieße und auch versuche schon, die schönen Seiten auch im Leben zu sehen. Und da gehört auch das Essen oder das gemeinsame Essen dazu. Und ja, also, na, da habe ich eigentlich, ich glaube durch das, dass ich beruflich so viel damit zu tun habe, dass ich das irgendwie total ausgeklammert habe im Privaten. Glaube ich wirklich, ja.
Also ist nicht so, sie kämen heim und kochen was und denken sich, na, warte mal, das ist jetzt Ernährungs-, so vom wie soll es sein soll, jetzt stimmt das jetzt nicht, jetzt muss ich da noch mehr Gemüse dazu machen, oder?
Nein, so ist es definitiv nicht. Also zum einen, gerade was das Gemüse betrifft, bin ich leider Gottes in einer bisschen einer blöden Situation bei mir zu Hause, weil mit mir zusammen wohnen meine 4 Männer. Und naja, also da ist der Gemüsekonsum, wie soll ich sagen, ausbaufähig, ja. Nein, das ist nicht. Ich meine, das, was ich schon versuche, aber das ist jetzt nicht sozusagen am Papier mit Punkt und Komma berechnet sozusagen, dass ich schon schaue, dass wir einfach abwechslungsreich essen, weil das ist einfach überhaupt mein Credo, ja. Ich denke mal, da bin ich dann doch auch viel Mediziner, die Dosis macht das Gift, ja. Und ich kann, und je abwechslungsreicher ich esse, ja, umso weniger Nebenwirkungen unter Anführungszeichen habe ich von Lebensmitteln, nicht? Weil ja. Und das versuche ich schon. Also bei uns gibt es eigentlich zu Hause alles, ja, also ob Gemüse, Getreide, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, also alles mögliche. Und das versuche ich schon auch immer wieder hineinzubekommen. Manchmal mit ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Erfolg, je nachdem. Also nachdem meine Kinder mittlerweile auch schon älter sind, ist es nicht mehr ganz so schwierig. Aber bei uns gibt es genauso
McDonald's.
Einmal McDonald's oder auch einmal eine Pizza und ich habe einmal ein ganz lustiges Erlebnis gehabt. Bei uns in der Nähe ist also so ein Pizza-Bäcker, ja, und da waren meine Kinder noch in der Volksschule und bin ich am Freitagmittag bin ich dorthin und habe also Pizza abgeholt und dann habe ich eine Mutter getroffen und die hat dann zu mir gesagt, nein, das beruhigt mich aber, dass du da jetzt eine Pizza kaufst, weil ich meine, du darfst das ja gar nicht, ja. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt auch gerade aus der Arbeit gekommen und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich hole jetzt die Kinder ab, die völlig ausgehungert sind und ein Theater machen, dass sie jetzt was zum Essen wollen, ich total entnervt bin und mir denke, na bitte, dauert das nicht. Oder ich sage einfach einmal, na ja, es ist absolut in Ordnung, einmal in der Woche jetzt eine Pizza zu essen. Und ich brauche mir deswegen eigentlich kein schlechtes Gewissen und keine schlechten Gedanken machen. Und Ja, also ich glaube, dass das absolut vertretbar ist, weil genauso wie es immer darum geht, um eine Gewichtszunahme zum Beispiel bei Übergewichtigen und so, ich nehme nicht wegen sowas zu, ja, sondern so wie überall. Es braucht die Kontinuität bei allem. Das genau. Ist halt einfach so.
Ja. Das haben Sie immer mal gelernt. Der Alltag ist eben das Entscheidende.
Ganz richtig, ja, genau. Ja. Also dieses, auch wie deine Ängste dann immer waren, wenn du einmal was ausprobierst, ja, das ist natürlich ein Zeichen einer Essstörung, ja. Sich über diese Dinge Gedanken zu machen und Angst zu haben, wenn ich einmal sozusagen was vor allem vermeintlich Ungesundes esse, dass ich dann zunehme oder meinen Körper schädige. Ja. Mhm. Aber im Prinzip kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen, ja, auch mit einem Sport. Wenn ich jetzt glaube, ich möchte jetzt fitter werden, ja, und wenn das rein theoretisch ginge und ich gehe jetzt auf die Straße und sage, okay, ich renne jetzt 5 Stunden, ja, abgesehen davon, dass es nicht funktionieren wird, aber habe ich für mein Fitness-Original nichts getan. Ja, da ist gescheiter, ich fange einfach an und mache eine Bewegung, weiß ich nicht, einmal beginnend mit 2-mal in der Woche, aber das dafür dann wirklich kontinuierlich. Also ich glaube, man muss da schon auch versuchen, das immer wieder ein bisschen in Relation zu setzen. Ja? Mhm. Und wenn man natürlich tief in der Essstörung drinnen ist, dann kommt man mit rationalen Gedanken nicht weit. Und da braucht es natürlich schon auch, so wie es bei dir dann war, du hast das dann schon nehmen können. Du hast das dann einfach auch, du hast zwar gesagt, ah, das zum Beispiel, das glaube ich nicht oder es hat nicht funktioniert, ja, aber es war schon immer so, dass du es immer wieder auch versucht hast. Ja, mhm. Und immer wieder auch versucht hast, vielleicht, dass es wirklich auch ankommt und dass du es zulässt, obwohl deine Gedanken in eine andere Richtung gegangen sind und du dir vielleicht sogar manchmal gedacht hast, naja, ob das stimmt, was man dir da erzählt, ja, aber du hast dann trotzdem, ich glaube, dass es auch viel Vertrauen braucht, ja, gerade ja. In einer Phase, wo man einfach so unsicher ist und wie es auch bei dir manchmal war, dass du wirklich, ich meine, im Prinzip ist es nur deswegen gegangen, weil du begonnen hast, mir zu vertrauen und gewusst hast, okay, also ich will dich jetzt weder mästen noch sonst irgendwas. Mhm. Ja. Und es geht jetzt auch nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern auch zu sagen, das eine hat funktioniert, das andere hat nicht funktioniert. Und wir dann gemeinsam versucht haben, irgendwie einen Weg zu finden oder vielleicht auch herauszufinden, warum hat es nicht funktioniert. Mhm. Ja, gibt ja mehrere Gründe, ja. Und das braucht es. Also dieses bisschen, ich möchte gern was verändern und ich brauche auch ein bisschen Mut. Ich meine, am Anfang steht immer der Mut, damit dann noch im Endeffekt was Großartiges dabei rauskommt. Ja? Und diesen Mut, den muss man selber aufbringen. Mhm. Ja? Und das ist dir gut gelungen, ja. Es hat schon Phasen gegeben, wie soll man sagen, die waren vielleicht nicht ganz so. Nein, aber du hast dann trotzdem, du hast nicht aufgegeben, das war mir das eine.
Das stimmt.
Ja. Und du bist da dazu gestanden. Ja, und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Schlüssel ist. Ja, also sind auch vielleicht dann in schwierigen Phasen, du hast ihn nicht versteckt, du hast das auch bei mir nicht versteckt, ja? Du hast das angesprochen, du warst vielleicht einmal wütend, du warst sauer, du warst traurig, also die gesamte Gefühlspalette, würde ich sagen, was ja völlig in Ordnung ist.
Einiges mit mir durchgemacht.
Nein, ich glaube gar nicht, nein, ich glaube, da haben wir miteinander einiges durchgemacht, oder? Weil du wirst ja auch manchmal gedacht haben, na, sehr super, ja, jetzt geht's mir am Nerv.
Na?
Naja, das war jetzt ein bisschen zögerlich, würde ich sagen.
Aber was ist Ihr Therapieansatz? Worauf achten Sie besonders, wenn jemand mit einer Essstörung zu Ihnen kommt, abgesehen vom körperlichen Zustand? Stellen Sie da bestimmte Fragen oder was sind so Ihre Eckpunkte?
Ich glaube, dass das individuell auch wirklich ganz unterschiedlich ist. Also ich glaube, man muss auch einen Unterschied machen, wenn jetzt jemand kommt, der wirklich, sage ich mal, gewichtstechnisch absolut im zwischen stationär, also wirklich akut gefährdet ist, ja, dann steht da sicherlich einmal das Medizinische im Vordergrund. Ja. Das heißt, wo man dann vielleicht einmal wirklich schaut, einmal körperlich und laborchemisch, auch ernährungsmedizinisch und allgemeinmedizinisch, muss ich mir den Patienten, die Patientin einmal genauer anschauen. Ja. Mhm. Und ob das jetzt vielleicht ein Kind, ein Jugendlicher ist, der noch im Wachstum ist. Also da stehen sicherlich einmal primär die medizinischen Faktoren im Vordergrund. Ja. Es ist auch so, dass viele wirklich, sage ich mal jetzt, manchmal wirklich eher über die medizinische Schiene primär kommen, ja, die zwar schon merken, irgendwas passt nicht, ja, aber sich quasi die Diagnose einer Essstörung zu geben, das ist ja doch auch was, wo man sehr, ja, ich glaube, das braucht einfach auch eine Zeit. Ja, und die dann schon eher über diese medizinische Schiene kommen, wo man dann im Endeffekt natürlich dann sehr wohl bei dem landen, was einfach Sache ist. Mhm. Ja. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt beispielsweise, er ist seit Jahren in Psychotherapie, also ich kriege ja auch für Patienten, die von Psychotherapeuten zugewiesen werden, die sagen, sie brauchen immer medizinische Betreuung oder auch eine ernährungsmedizinische Betreuung, dann steht der Fokus natürlich auch nicht eher auf der psychosomatischen Ebene, sondern eher auf der ernährungsmedizinischen. Da sage ich zum Beispiel, okay, gibt es ein Anliegen? Ja? Oder wo hakt es, wo hapert es? Was brauchst du? Ja? Wo gibt es Fragen? Ja? Also dann steht das im Vordergrund. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der zum Beispiel, ja, der auch grundsätzlich, ich meine, das sind viele oder die meisten sehr leistungsorientiert ist, sehr perfektionistisch, ja. Und da geht es auch wieder darum, gibt es da zusätzliche Psychotherapie oder nicht? Ja, was muss ich dann noch abdecken? Ja, und dementsprechend wird das dann gemacht.
Das heißt, Sie sind keine Therapeutin?
Nein, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychotherapeutin. Ich bin eben, wie gesagt, Allgemeinmedizinerin, Ernährungsmedizinerin und habe Diplom für psychosoziale und psychosomatische Medizin. Und das, was jetzt die Therapie der Essstörungen betrifft, das muss man sich so vorstellen, also dieses Postgraduate-Curriculum da wurden von verschiedenen psychotherapeutischen Richtungen, sei es jetzt Familientherapie, Verhaltenstherapie etc., die Elemente, die für die Therapie von einer Essstörung wichtig sind oder die man gut einsetzen kann, die wurden da gelehrt. Ja? Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich eine Psychotherapieausbildung habe. Okay. Ja, das ist der Unterschied. Ja? Also ich habe schon die Elemente der Psychotherapie dabei, die ich dann auch einsetze in der Therapie, aber nicht aber nicht Psychotherapeutin in dem Sinn.
Und was sind die Elemente zum Beispiel?
Naja, viel kommt eben schon aus der Verhaltenstherapie. Ja? Mhm. Also wie lerne ich gewisse eingefahrene Verhaltensmuster erstens einmal zu erkennen, ja? Vor allem auch schädliche Verhaltensmuster, schädliche Rituale, ja? Und wie gelingt es mir, die schrittweise auch aufzulösen, zu verändern. Zum Beispiel, also wo man dann gemeinsam eben überlegt, was könnte der erste Schritt sein sozusagen, dass es ein bisschen leichter wird, ja, dass man das Ganze ein bisschen auflockert. Was natürlich ein ganz ein großes Problem ist, gerade bei Patienten, die an Essstörungen leiden, weil die natürlich alle diese Kontrolle behalten wollen. Ja? Und alles, was man da, genau, du weißt es, und alles, was man dann natürlich ein bisschen auflösen will, einfach für die Patientin, für den Patienten ein Risiko darstellt, ja, weil im Prinzip verlässt man die gewohnte Struktur. Wobei, sagen wir, Struktur ist ja grundsätzlich gut, das hilft uns ja, ja. Mhm. Aber diese Kontrolle, ja, die ist meistens negativ, genau, ja, weil das ist einfach sozusagen, das ist wie wenn ich mit dem Rotstift ansetze, was ist gut, was ist schlecht, ja, so. Aber eine gewisse Struktur tut uns allen gut, ja.
Ist es bei Ihnen eine Voraussetzung, dass man in die Psychotherapie geht?
Nein, nicht unbedingt. Also ich bekomme sowohl als auch Patienten. Also es kommen Leute, die werden mir vom Krankenhaus zugewiesen, ja. Es gibt Leute, die werden mir von der Psychotherapie zugewiesen. Es gibt Leute, die werden mir vom Schularzt zugewiesen, von anderen, von Hausärzten, von Internisten, was auch immer. Und je nachdem. Also es kommt immer drauf an. Also ich halte sehr, sehr viel von der Psychotherapie. Ich finde es ja total essentiell und wichtig. Es gibt aber schon Leute, auch die zum Beispiel schon jahrelang Psychotherapie gehabt haben, die sagen, okay, ich habe da eigentlich schon viel, viel gearbeitet, aufgearbeitet und erarbeitet. Ja, und ich möchte mich jetzt eigentlich mehr auf die Ernährung und den Aufbau der Ernährung und den Umgang mit meinem auffälligen Essverhalten auseinandersetzen, wo man durchaus einmal sagen kann, okay, man kann das einmal so probieren. Das, was ich schon immer sage, also wenn ich merke, dass da einfach noch was anderes braucht, dann wird das einfach auch besprochen. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, na, das finde ich aber auch voll sinnvoll, weil, also das war bei mir zumindest so, dass ich mit meiner Therapeutin ganz viel darunterliegende Probleme besprochen habe.
Genau.
Und mit ihnen eben sehr viel an der Aktivität gearbeitet habe. An das, wie genau kann ich es im Alltag umsetzen.
Genau.
Und das war eine gute Mischung.
Ja, ich denke auch, dass das wichtig ist. Also ich glaube, man kann das auch gar nicht so pauschal sagen. Also ich glaube, dass beides wichtig ist. Es kann nebeneinander bestehen, aber es kann auch zeitlich unterschiedlich sein. Ja? Also, weil oft ist ja auch immer diese Frage, was ist wichtiger, das Symptom zu behandeln oder den Ursprung sozusagen herauszufinden. Ich glaube, dass beides wichtig ist. Ja? Nur ich denke mir, wenn ich den Ursprung weiß, dann kann ich vielleicht auch besser verstehen, warum es mich betroffen hat, warum ich vielleicht mit manchen Dingen ein Problem habe, warum ich immer wieder über dasselbe stolpere. Ja, das ist ja schon für das Verständnis ganz wichtig. Oftmals ist es aber so, dass uns das im Alltag, im Jetzt, in der Gegenwart ja nicht weiterhilft. Ich verstehe es zwar und es ist gut, aber wie tue ich jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es dann auch gut ist, dass ich sage, okay, dieses kann ich dann eben, ich kann mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und kann sagen, okay, so wie es auch bei dir war, so wie machst du das jetzt im Alltag? Schau her, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja? So, was sind die Challenges, so wie es das du immer gesagt hast, für die quasi die täglichen. Ja? Und da hat jetzt die Präsenz des Vergangenen nicht so viel damit zu tun, sondern und deswegen glaube ich, dass das durchaus nebeneinander oder auch hintereinander bestehen kann. Ja? Also das ist, ich glaube, da darf man selber sich auch so ein bisschen vertrauen. Man darf auch einmal sagen, ich glaube, für mich ist jetzt momentan das eine oder das andere wichtig. Mhm. Ja, ich darf da jetzt meinen Fokus drauflegen und es muss nicht immer alles gleichzeitig sein, weil es ist einfach wirklich eine anstrengende Sache für den Einzelnen, oder?
Ja. Mühsam ist es, ja.
Ja, und lohnt es sich?
Ja, es ist, ich muss immer sagen, also das war, ich habe ganz viel Schmerz wieder spüren müssen oder beziehungsweise habe ich da mal durchgehen müssen, damit das dann ordentlich heilen kann. Mhm. Das habe ich auch in der Klinik immer gesagt. Da ist ganz viel hochgekommen, was ich einfach immer irgendwie unterdrückt habe, was oder was ich auch schon vergessen habe. Mhm. Sind einfach Sachen hochgekommen, weil ich nicht mehr davonlaufen habe können. Ich war nicht mehr joggen. Ich habe wirklich nicht mehr regelrecht davonlaufen können. Ich habe das Essen müssen, was vor mir war. Also ich war da, ja, ich habe die Kontrolle abgegeben. Und das hat mir dann so viel Angst gemacht, dass ganz andere Sachen hervorkommen sind. Mhm. Weil die Essstörung ja eine Kompensation ist.
Mhm. Das heißt, du hast das Aushalten lernen müssen,
ja,
oder? Mhm. Ein schlechtes Gefühl, eine Traurigkeit, eine Angst.
Aber gleichzeitig hat man auch gelernt, dass das dann wieder vorbeigeht.
Mhm.
Weil man Angst gehabt hat, dass man das überschüttet. Dass man nicht mehr weiß, hey, das ja, das bringt mich um.
Ja.
Ich kann mit dem nicht leben. Die Welt ist einfach zu hart für mich.
Ja.
Aber dann eben zu lernen, ich überlebe das. Also ich komme da durch, ich fühle diese Gefühle und die vergehen auch wieder, wie Wellen.
Mhm.
Also,
genau.
Und manche sind stärker und manche sind nicht so stark. Und aber im Endeffekt sind alle machbar.
Würdest du sagen, bist du dann aus diesen Krisen oder aus diesen Wellen, wie du es aus den Wellentälern, ja. Bist hast du das Gefühl gehabt, schon auch gestärkt hervorzugehen? Oder auch dieses Wissen, jetzt habe ich wieder was geschafft, ich hab's ausgehalten, ich schaffe das.
Es hat mich viel selbstbewusster gemacht.
Ja, genau.
Also, ich bin jetzt nicht mehr so nervös. So, oh Gott, was ist dann? Oh Gott, was ist dann? Also auch mit der Arbeitssituation jetzt. Ja, alles kommt, wie es kommen soll. Eine Tür geht auf, die andere geht zu und ja, es wird sich alles weisen. Und ja, ich bin da viel entspannter.
Ja.
Weil ich besser mit dem Gefühl jetzt klarkomme.
Mhm.
Eben mal nicht die Kontrolle über etwas zu haben.
Ja, super. Und genau das, man wünscht niemandem, dass er krank ist. Ja? Ja. Und man wünscht niemanden, jeder, der mal so eine Essstörung durchgemacht hat, denke ich mir, wird sie denken, niemand wünscht mir das, nicht einmal seinem ärgsten Feind. Ja? Und ich, auch wenn ich es selber nie erlebt habe, nimmt man natürlich schon wahr, wie sehr die Betroffenen kämpfen und wie sehr sie leiden und wie unsicher sie sind. Ja? Und auf der anderen Seite muss man dann eben sagen, okay, aber was bringt mir das auch an Entwicklung, was bringt mir das auch an Wissen über mich selber, ja? Und einfach die Tatsache, ich habe Krisensituationen meistern können, ja?
So haben es mir ja gelernt, Krisen sind dazu da, um bewältigt zu werden.
Ganz richtig, ja. Es ist so, es ist nicht super, ja. Und keiner wünscht sich das, ja. Aber man braucht es, um auch wirklich, ich glaube schon für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, ja. Und ich glaube, dass man gestärkt herausgeht.
Und man braucht da das Schlechte, damit man daraus lernt.
Ganz richtig, ja. Und sich selber besser kennenlernen. Mhm. Ich glaube, dass man oft, wenn man in so einer Krise steckt, schon auch merkt, zukünftig das oder das, das will ich nicht mehr, das Bestandteil meines Lebens ist. Das muss jetzt gar nicht das Essen sein, das kann ganz was anderes sein, ja, wo ich sage, okay, puh, nein, ich traue mich auch zu sagen, nein, das will ich nicht mehr. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, diese Persönlichkeitsentwicklung und auch dieses Lernen, dass man eigentlich, dass diese Persönlichkeitsentwicklung bis zu unserem Lebensende eigentlich geht.
Ja.
Und nicht so quasi, auch wenn das angenehm wäre so, und jetzt bin ich fertig, so quasi, jetzt bin ich heil, ja, jetzt bin ich ausgelernt, genau. Und fertig ist die Geschichte. Ja, ich glaube, das ist was Wichtiges, was man lernen muss, was man vielleicht so gerade so in der Pubertät oder in jungen Jahren, was einfach Angst macht. Und das ist auch verständlich, dass es Angst macht.
Ja. Ja. Ja, wie kann man sich dann einen Termin bei Ihnen vorstellen?
Grundsätzlich einmal telefonisch oder per Mail wird der Termin ausgemacht. Im Idealfall von der Betroffenen, vom Betroffenen selber, ja, aber natürlich auch von Eltern oder sonst. Es darf auch jeder mitgebracht werden, der mitgenommen werden soll, ja. Also es soll grundsätzlich ja ein angenehmes Ambiente sein, ja, und man ist vielleicht einmal nervös, wenn man diesen Schritt macht und sagt, naja, was wird mich da erwarten? Vielleicht möchte ich doch wen mitnehmen, die Mama, die Freundin, den Freund, wen auch immer. Ja, ja, und dann setzen wir uns einmal zusammen, schauen uns einmal an. Es ist das, was schon immer ist, das passiert eigentlich meistens schon draußen durch meine Ordinationshilfe, wird einmal Blutdruck gemessen, wird eigentlich schon auch Gewicht gemessen, ob verdeckt oder offen, wobei ich das eigentlich meistens nach dem Gespräch, also zuerst kommen die Leute rein, ja, und dann macht man das eben nachher, also es wird niemand überrumpelt sozusagen, der kommt nicht bei der Tür rein und zack, brack, aufs Bett oder auf, so, also das nicht, aber grundsätzlich wird das schon besprochen, dass man das im ersten, also dass das einfach ein Teil ist, nicht weil es darum geht, den Fokus ganz genau da drauf zu legen, sondern und auch es einfach für mich also aus medizinischer Sicht wichtig ist zu wissen, wo befinden wir uns denn da? Ja, also wie kritisch ist jetzt wirklich der Bereich? Ja, und das wird auch besprochen und man sagt, okay, machen wir es vielleicht verdeckt. Ja, für manche ist das am Anfang einfach gut, ich finde es zwar schon wichtig, dass man sich im Endeffekt damit auseinandersetzt, gell, Laura? Aber wir wissen beide, dass es manchmal Phasen gibt, wo man es nicht wissen will und vielleicht auch gar nicht wissen braucht. Ja? Und und dann gibt es schon noch eben diese Körperzusammensetzungsmessung, Aber das ist individuell auch unterschiedlich. Schauen wir sie die gemeinsam an? Ist es nur für mich? Ja. Und eigentlich, wenn das nicht im Vorfeld schon passiert ist, dann wird schon auch über eine Blutabnahme gesprochen, weil natürlich auch Laborparameter schon auch einen gewissen Aufschluss darüber geben, wie ist denn die körperliche Situation. Ja? Und dann wird halt auch abgehorcht und so. Aber das passiert meistens dann nicht in der ersten. Es kommt immer darauf an, wie einfach das Erstgespräch läuft. Also es wird nichts gemacht, was sozusagen jemanden überrumpelt oder sonst. Das soll es einfach nicht sein. Es braucht auch keiner Angst zu haben. Und wenn jemand einmal kommt und sagt, okay, ich will eigentlich nur mehr reden, aber ich will mir nirgends draufstehen, ich will nichts machen, dann ist auch das okay. Das Einzige, was ich dann schon dazu sage, okay, aber wenn wir wirklich dran arbeiten wollen, dann sind gewisse Dinge natürlich auch wichtig, dass wir es wissen, dass wir denen auch ins Auge schauen, auch wenn es noch so wenig witzig ist, aber ja.
Okay. Ja? Nein, ich kann mich nämlich erinnern, wie ich zu Ihnen das erste Mal gekommen bin. Da eben war auch zuerst das Gespräch und dann haben Sie das für mich entschieden, das weiß ich noch.
Wirklich, ich weiß sogar, wirklich, habe ich
das
gesagt,
dass ich verdeckt, also dass ich mich umdrehe. weil ich so Angst gehabt habe. Und dann haben sie uns aber im Nachhinein drinnen also gesagt, was das Gericht war.
Genau, aber ich glaube, wir haben ausgemacht, ob du das wissen willst, ja, oder nicht, weil grundsätzlich ist ja so, es ist ja kein Geheimnis.
Yeah.
Ja, es ist ja kein Geheimnis und ja, jeder kann auch sagen, ich will es nicht wissen und wenn er dann, weiß ich nicht, doch noch sagt, okay, jetzt will ich es doch wissen, es ist grundsätzlich einmal kein Geheimnis, aber ich glaube, es gibt Phasen, da hättest du das überhaupt nicht ausgehalten, es zu wissen.
Ja, und dann habe ich mir meistens auch nicht auf die Waage gestellt, da habe ich mir meistens geweigert, weil ich es auch nicht ausgehalten habe, dass es mir anderer war.
Genau, ja, an diese Phase kann ich mich auch noch erinnern. Ja,
Ja, super. Ja, habe ich immer wieder mal gehabt.
Die hast du immer wieder mal gehabt, genau. Und da haben wir aber schon auch drüber geredet, was das auch trotzdem bedeutet und warum das jetzt so ein Thema gerade wieder ist.
Ja. Ja, ich meine, jetzt zum Beispiel, das ist einfach keine Relevanz. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, es ist mir egal. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, dass es mir nichts bringt, wenn ich jetzt weiß. Also, weil.
Also weil es da so weit gut geht, oder? Ja. Weil du dich so weit wohlfühlst. Ich kann mich noch erinnern, da hast du mir ein Foto geschickt, ja, wie es, das war noch, ich glaube, warst du in Wien? Wie es die Waage im Müllcontainer versenkt hast. Kannst du dich erinnern?
Ja, Video war das, oder?
Ja, oder Video, genau. Ja.
Ja.
Ja, also ich habe auch immer wieder mal Leute in meinen Wagen bringen. Also ich hätte, ja, genau. Ja, da hätten wir schon einen Hand aufmachen können, ja.
Ich habe so viele Wagen im Leben gehabt. Ja, stimmt, ich habe ihn auch einmal die Waage. Ja. Zu dieser Zeit war ich in der Kaya.
Ja, ich weiß nicht, was in der, ja, war das in der Kai? Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Zeit das war, aber
und an das. Da war es ja eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Das war ja das oberste Verbot in der Kai, dass man eine Waage hat und dann weil man das einfach ab.
Genau.
Ja.
Ja, lang ist her, gell?
Ja, Gott sei Dank.
Siehst du das.
Also, ich habe da jetzt so eine Frage bekommen. Durch Lauras Erzählungen scheint sie als keine typische Ärztin zu sein, die nach dem Schema F arbeitet oder jemanden in eine Schublade steckt und nur die Diagnose sieht. Wie ist sie so geworden, dass sie mehr in die Tiefe schaut? Wie ist sie zu ihren Ansichten gekommen? Wo hat sie das alles so gelernt und was war ihre Motivation?
Huh, das ist schwierig zu beantworten. Also, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dass es auf der einen Seite schon ganz wichtig ist, in welchem Bereich auch immer ein fundiertes Wissen zu haben, weil es gibt einfach auch eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Menschen, mit Patienten in meinem Fall. Ja. Also ich glaube, dass das schon einmal ein wichtiger Punkt ist. Und das andere, glaube ich, ist sehr viel, es ist tatsächlich viel Erfahrung einfach, ja, über all die Jahre. Ja. Es ist, glaube ich, auch, ich habe immer versucht, auch, wir haben ja als Ärzte haben wir ja eine verpflichtende Fortbildung. Wir müssen ja alle 5 Jahre ein gewisses Maß an Fortbildungsstunden Stunden abliefern, die gar nicht so wenig sind, ja, und zwar auch in verschiedenen Bereichen. Und ich habe aber oft zusätzlich, und das war mir auch wichtig, bin oft nicht nur auf Medizinerfortbildungen gegangen, ja, sondern habe genauso oft auch einmal, war auch auf Diätologenkongressen beispielsweise oder Psychotherapietagen, ja, und habe da einfach auch, glaube ich, auch viel lernen können, ja, weil es einfach mehr praxisorientiert auch oft ist, ja. Wir Mediziner neigen oft dazu, sehr viel mit Studien auch zu belegen, was ja grundsätzlich gut ist, ja. Also das ist ja überhaupt, das ist ja mal die Basis auch der Forschung und das ist ganz wichtig. Für den Alltag ist es oft nur nicht so relevant, ja, und da kann man oft auch bei Berufsgruppen gut was mitnehmen, die mehr im Arbeiten drinnen sein und weniger sozusagen die Forschung beobachten, ja, sagen wir es einmal so. Also ich glaube, dass diese Verbindung ganz eine gute ist, ja. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Dinge auch mit der Erfahrung kommen, ja. Also ich glaube, das weiß ja jeder, der zu arbeiten beginnt, der vielleicht nervös ist und sich denkt, na holla da rau, hoffentlich schaffe ich das und was ist da und wo man einfach unsicher ist. Und ich glaube wirklich, ja, je länger man mit einer gewissen Thematik sich auseinandersetzt, umso facettenreicher wird vielleicht auch die Sichtweise, ja, umso mehr traut man sich auch vielleicht sein eigenes zu machen, ja, weil man einfach merkt, okay, das passt gut, ja. Und ja, und ich glaube, das ist in allen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur bei mir als Ärztin so, sondern das ist bei jedem. Das ist bei einem Verkäufer oder bei einer Verkäuferin, die am Anfang nervös ist beim Gespräch mit dem Kunden und dann einfach auch merkt, okay, das und das, das funktioniert gut oder da fühle ich mich selber wohl und dann funktioniert es auch.
Jetzt wissen die gerne, wie sie gewesen waren, also wie sie waren, wie sie gerade angefangen haben mit der Arbeit.
Na ja, auch unsicher, immer wieder mal auch unsicher und schon auch, dass ich viel auch mit, gedanklich auch viel mit heimgenommen habe, ja. Mhm. Also das war schon ein Lernprozess, das ist, glaube ich, gerade in einem sozialen Beruf immer ein Lernprozess, dieses sich trotzdem auch dann ein Stück weit abgrenzen zu lernen, ja. Na, es war auch eine harte Schule, würde ich jetzt einmal so sagen, rückblickend.
Na, also ich glaube auch, dass, also ich kann mich erinnern, wie ich eben zu Ihnen gekommen bin, das erste Mal, war das also, na, um Gottes Willen, jetzt kann ich zu der Ärztin gehen. Und so überhaupt kein Interesse gehabt, weil ich mir eben wieder gedacht, ich habe halt da auch nicht so eine gute Erfahrung gemacht mit einem anderen Arzt. Und ich glaube, dass auch das ansprechen wollte, weil eben Sie eine Ärztin sind, Sie treffen sich auf Augenhöhe.
Ja, und ich glaube aber, das Wichtige, das Allerwichtigste ist, und das ist überall, und das ist fängt beim Zahnarzt an oder beim, weiß ich nicht, beim Gärtner, völlig wurscht, ja. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man für sich selber dass man sich jemanden sucht, wo man das Gefühl hat, das passt. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der Psychotherapie. Also selbst wenn es jetzt ist, wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, ja, und sagt, okay, also ich merke, ich brauche Hilfe und ich hole mir jetzt eine Hilfe, das ist eh schon mal ein Riesenschritt und da ist man eh schon nervös und so weiter. Und dann geh dorthin, wo auch immer das ist, und denkt man, aber das passt nicht so ganz. Ja? Dann kann man dem Ganzen grundsätzlich noch einmal ein zweites Mal eine Chance aufs Gelingen geben und dann trotzdem aber auch für sich sagen, nicht dann sagen, okay, also für mich ist das nichts, für mich ist die Therapie nichts oder sonst was, sondern schon auch sagen, okay, nein, da muss ich mal jemanden suchen, der für mich passt. Und ich gehe davon aus, dass man jemanden findet. Ja? Es ist vielleicht nicht gleich von Anfang an so, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, nein, ich bleibe aber dran und ich suche mir wen. Mhm. Ja.
Ich habe da noch eben so eine ähnliche Frage gehabt, jetzt muss ich schauen, wo die ist. Wo auch gefragt wird, ob sie sich öfter was mit nach Hause nehmen, wie sie noch da geht, wie sie es schaffen, sich abzugrenzen.
Okay. Ja, wie gesagt, also das habe ich Gott sei Dank wirklich im Laufe der Jahre doch auch gelernt. Also auch ich lerne, ich muss an mir arbeiten, muss meine Verhaltensmuster überdenken. Und gelingt mir eben nach den Jahren jetzt doch deutlich besser. Am Anfang ist es schon, wobei es schon auch Themen und Fälle und Situationen gibt, die einfach, ja, ich glaube, das weißt du jetzt selber auch aus deiner Arbeit, die man einfach mit heimnimmt, ja, und die belastend sind und wo man einfach auch lernen muss, damit umzugehen, ja. Ich versuche schon auch wirklich, dass ich sage, wenn ich aus der Ordination gehe, fahre ich nach Haus und beim Heimfahren denke ich mir dann, okay, den Tag möchte ich jetzt einmal so abschließen, es gelingt mal besser, mal schlechter, aber grundsätzlich gelingt es schon besser. Und das, was ich meinen Patienten immer sage, es ist ein Unterschied, mit jemandem mitzufühlen oder mitzuleiden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mal. Ja. Also auch das zu wissen, okay, das betrifft mich als Person jetzt nicht oder meine Familie, ja, und aber immer geht's natürlich nicht. Und das, was ich auch, das habe ich im Rahmen meiner Ausbildung machen müssen und das behalte ich auch jetzt bei, dass dieses einmal im Monat gibt es eine Ballint-Gruppe, weiß nicht, ob der das sagt oder
was? Das hast du mir letztens
ja
erklärt.
Ja, genau. Ja, das ist
aber
so
vielleicht, dass man es für die Zuhörer...
Ja, das ist im Prinzip eine Gruppe von Ärzten in dem Fall, die sich da trifft und zum Beispiel bei schwierigen Fällen, wobei es nie jetzt ist, dass man sozusagen die Person namentlich oder in dem gesamten Zusammenhang erwähnt, das nicht, sondern dass man eher eine Problemstellung darlegt, ja, und sagt, okay, wie seht ihr das? Also das ist bis jetzt passiert, das haben wir bis jetzt gemacht, ja. Da geht es eher darum, dass man sozusagen, wenn man lange in einem Prozess ist mit einem Patienten, dass von außen auch einmal jemand anderer draufschaut und sagt, ma, pass auf, kann das nicht auch so sein, also so quasi nachdem, dass man den ganzen Wald vor lauter Baum nicht mehr sieht, ja, und das ist eigentlich was man ja, wenn man psychosomatisch arbeitet, ist man ja eigentlich auch verpflichtet, ja, dass man so ein bisschen eine Supervision, man kann sich es ein bisschen vorstellen, auch wie eine Supervision, ja, und aber eben mit Ärzten, auch total unterschiedliche Berufsgruppen, ja, also das kennen, ja, ganz, ob das Labormediziner, Radiologen, Unfallchirurgen, ist ganz egal, ja, also das macht eben das Ganze ein bisschen spannend. Ja.
Und da ist immer wer andere dabei?
Nein, es ist immer eine geschlossene Gruppe. Und es gibt eine Gruppenleitung sozusagen. Unsere Gruppenleitung ist eine pensionierte Psychiaterin, ja, die auch mit Essstörungen auch viel Erfahrung hat, ja, aber wie gesagt, da geht es gar nicht so um die Diagnose, also das ist eigentlich total nebensächlich, sondern eher den Prozess. Ja, also wenn man so das Gefühl hat, weil irgendwie da passt irgendwas nicht, ja, und man selber eigentlich das Gefühl, warum, ja, wo man das zum Beispiel so quasi wie in einer Supervision auch bespricht und sagt, aber eben nicht jetzt als Fall an und für sich, sondern, ja.
Okay. Ich glaube, wir machen bei dem jetzt einmal einen Punkt.
Ist in Ordnung.
Ich lese Ihnen nur eins vor, eine Frage noch, die haben wir doch, die schicke ich noch nicht, die lese ich noch vor. Das war vermutlich eine Patientin, die sie kennt.
Ach so?
Die was mich das gefragt hat.
Na, spannend.
Und so, wie halten Sie sich so jung?
Naja, ich sage einmal, in der Früh sieht es mich ja nicht. Also mein Spiegelbild sagt was anderes, ja. Nein, also wenn du mich so fragst, manchmal fühle ich mich überhaupt nicht so. Deswegen finde ich das ja nett, wenn das jemand so sieht. Es ist sehr lieb, wenn das jemand so sieht. Ich freue mich drüber. Ja. Nein, ich glaube, dass ich glaube auch, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen grundsätzlich einmal jung hält. Ich meine, Podcast hat es bei mir nicht gegeben. Ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen ein Thema ist, dass man so ein bisschen dranbleibt, weißt du? Und ja, ich mache eigentlich gern Sport. Bin viel draußen. Viel draußen, also sobald es geht. Und ja, so oft es geht. Ja, genau. Und ich glaube, dass das, was ich mache, mache ich grundsätzlich gern. Ja, und ich glaube, das ist auch noch was, wo man vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl hat, da ist jemand noch sozusagen lebendig. Ich sage immer lebendig, wenn jemand, man kann jung sein und wenn man mit dem nicht glücklich ist, was man macht, auch beruflich, dann wirkt man auch nicht jugendlich oder nicht, oder? Kommt dir das nicht auch so vor?
Ja.
Schon, gell? Siehst du das?